Andreas Drachow.
Und da sind wir schon wieder.
Moin.
Moin, Andreas. Und moin, Levelüt, der Buden.
Ja, der Buden, ja.
Ich bin noch ein bisschen, verzeiht mir das bitte, ich bin noch ein bisschen im norddeutschen Modus, weil einmal war ich ja zu Ostern im Norden und habe da meinen Geburtstag gefeiert.
Ja.
Und dann war ich in einem erweiterten Norden sozusagen, nämlich in Bad Honnef. Und da habe ich eine norddeutsche Urgewalt getroffen, einen gemeinsamen Freund, der auch schon mal zu Gast war in unserer Sendung, noch in der Hochzeit von Corona, nämlich Enno Kalisch.
Enno Kalisch, ja. Schauspieler, Geschichtenmensch, Geschichtenfinder, da erzählt ihr ja gleich noch eine ganze Menge drüber. Ja, genau. Ich finde, mit Urgewalt triffst du schon ganz gut.
Das ist ja. Ja, der Mann ist knapp 2 Meter groß und ist von kräftiger Statur, also von muskulös und einfach auch wortgewaltig und gedankengewaltig. Also da ist viel los bei Enno und das ist einfach ein toller Typ. Und wenn man den so aus seiner Kindheit kennt und denkt, wow, ja, das ist etwas, ein Mensch, der viel zu erzählen hat. Und wie gesagt, er war schon mal bei uns zu Gast und hat dort, da haben wir aber sehr viel über Corona und Künstler während der Corona-Pandemie gesprochen. Das lohnt sich trotzdem, das nochmal anzuhören, gerade mit dem Blick heute, wo Corona ja in dem Sinne vom Pandemiefall überwunden ist, kann man ja so sagen, oder?
Ja,
ist das juristisch so in Ordnung?
Ich glaube, unsere Justi, aber ich denke, das kannst du so sagen. Ja, Enno ist ein feiner Mensch. Ja, das ist ein sehr feiner Mensch. Kann man das so sagen? Ja, ich würde sagen, ja.
Ja, ein feiner und auch sehr sensibler Kerl und aber trotzdem eine Urgewalt.
Ja.
Ich würde sagen, Andreas, wir feuern einfach mal ab.
Ja, schalten wir rüber.
Das spricht für sich. Wir schalten einfach mal rüber. So, vielen Dank, ihr Lieben, fürs Rüberschalten. Und das Wort, was mir jetzt gerade im Kopf rumspukt, heißt, was? Sprachabstinenz? Nee, was? Wie jetzt?
Nein. Inkontinenz?
Nein.
Inkontinenz.
Abstinenz.
Das habe ich selber versaut.
Gottes Willen, Abstinenz. Na, ich weiß nicht. Mein Gehirn ist auch ganz matschig. Moin und hallo, hier sind wir. Wir sind heute, ihr habt es schon angekündigt, Andreas und Thomas, wir sprechen dann immer zu dem Vergangenheits- bzw. Zukunftsruf. Heute im wunderschönen, darf man das sagen, Bad Honnef?
Ja, also guck mal aus dem Fenster.
Ja, wunderbar.
Bad Honnef mit Schafen habe ich dir vorbereitet.
Extra als Nordfriesenfreund. Du hast ja eine nordfriesische Kulisse mit waschechten Köhm-Tassen inszeniert und in den Köhm-Tassen, sagen wir aber aus Gründen der Transparenz, ist Espresso und das ist ja auch das Wunderschönste. Wir sind wieder einmal auf Wiedervorlage sozusagen bei Enno Kalisch und Enno Kalisch haben wir euch schon vorgestellt in der letzten Folge, die allerdings in Corona spielte oder in der Corona-Zeit aufgenommen wurde und da haben wir gesagt, den legen wir nochmal auf Wiedervorlage, den Enno, weil wir in der letzten Folge sehr viel über Corona gesprochen haben. Trotzdem lohnt es sich, da nochmal reinzuhören. Und damals war es wie heute auch, das hat sich auch nicht geändert, glaube ich, Enno, du bist Geschichtenmensch.
Ja, Geschichtenmensch ist, wenn man, das ist so wie Moin, wir sind ja Nordfriesen, da steckt ja alles drin.
Genau.
Und was machst du beruflich? Wenn ich ganz bequem bin, sage ich Geschichtenmensch. Freue mich aber, wenn einer nachfragt, was meinst du denn damit?
Genau, was meinst du denn damit?
Ach, wenn du mich so fragst. Ich habe im weitesten Sinne mit Geschichten zu tun. Also ich bin Film- und Fernsehschauspieler, ich bin Sprecher, ich liebe es, Hörbücher zu sprechen, Podcasts finde ich jetzt auch schön. Ich improvisiere Geschichten auf der Bühne. Ich schreibe Geschichten und ich mag musikalische Geschichten, ich schreibe auch Songs. Also die ganze Bandbreite, die man so, also bis auf Film und Fernsehen, mein Bühnenprogramm dann auch erlebt. Deswegen heißt mein neuestes Bühnenprogramm für Erwachsene auch der Geschichtenmensch. Das für Kinder im Grundschulalter, der Geschichtenfinder.
Interessant. So, und der Geschichtenmensch, ja, Menschlichkeit, da können sich ja auch viele in diesen Zeiten was von abschreiben, obwohl wir ja gesagt hatten, wir wollten nicht über so aktuelle Themen sprechen, weil darüber wird ja genug gesprochen im Grunde. Auf der anderen Seite, wenn wir da mal so reinrutschen, seht es uns nach. Aber wir haben einfach gesagt, heute bestimmt mal der Gast das Thema oder wenn mir was Geiles einfällt, was nicht so oft der Fall ist, dann vielleicht auch. Worüber möchtest du mit uns sprechen, Enno?
Och, du hast es ja selber gesagt, Geschichtenmensch sein, können wir sprechen und Mensch sein können wir auch sprechen. Mhm. Also da bist du ja gerade so reingeraten, das finde ich eigentlich ganz gut.
Das,
also,
ja, das finde ich auch sehr gut über Geschichten im Allgemeinen, weil das wird ja immer so ein bisschen, also ich weiß nicht, ob das in der Gesellschaft so verankert ist. Im Business ist es ja momentan sogar noch en vogue mit Storytelling. Mhm. Da könnte man natürlich auch Unterschiede herausarbeiten, wenn man das will. Was jetzt
ich bin manchmal auch für Business-Sachen wieder gebucht worden. Also früher habe ich das viel gemacht, als ich Impro-Theater gemacht habe, 12 Jahre. Da war es ja gang und gäbe, im Business anzudocken und auch diese Wordings mitzunehmen und dann zu sagen, ja, wo ist der Nutzen, wie kann man das anwenden? Das mache ich nicht mehr so aktiv, sondern ja, meine Kollegen von damals wissen, ich bin Geschichtenmensch, da wurde ich, komme ich doch wieder zu Corona, unter anderem für BioNTech gebucht.
Aha, damals. Ja.
Das heißt, wenn ich als Geschichtenmensch irgendwo hinkomme, dann interessieren die Leute, wie würdest du dann unsere Geschichte sehen? Also ich habe die dann auch so ins Erzählen gebracht und so aufgelockert wie früher in der Impro-Zeit, dass die selber was machen konnten, nicht nur zuhören und nicht erzählen in dann einem vom Pferd, sondern wir haben überlegt, ja, was ist dann deren Geschichte, wie sehen die selber ihre Geschichte? Und das war total spannend. Das habe ich dann zwar nicht mehr so oft gemacht, jetzt speziell bei BioNTech war das damals so, das, die Leute gewesen, die ja Pioniere waren. Die wurden geholt und die brauchten den Impfstoff ganz schnell. Das waren so Pioniere, Helden für einige, für andere Antihelden, die dann gesagt haben, der Impfstoff sei was Negatives. Mhm. Heute weiß man ja, das kann man differenzierter sehen, das Ganze. Aber das heißt, die haben die Leute dementsprechend zusammengesucht. Das waren Pioniertypen, plötzlich in den Medien, ja, so ein Techniker. Jetzt wollten die aber auch weiter als solches arbeiten, aber jetzt kommt Alltagsgeschäft. Jetzt forschen wir mal nach Krebsmitteln und so weiter, so, aber alles so in Ruhe. Und das heißt, da sind Leute mit ganz anderen Charakteren gewesen. Und da hatten wir so rausgearbeitet. Also ich habe das Gefühl, ihr seid ja wie so in der Pubertät. Ihr möchtet jetzt eigentlich selber mal, und Papa und Mama müssen ja eigentlich auch sagen, ja, wir trauen dir das zu. So müsst ihr die eben überzeugen. So, also das heißt, wir haben die aus dem Blick einer Geschichte haben wir das Genre ihrer eigenen Geschichte hinterfragt. So.
Mhm. Also interessant.
Ich mache das relativ selten. Das kam mir jetzt nochmal so als Erinnerung. Mhm. Und deswegen sozusagen als Geschichtenmensch war ich da ganz gut einsetzbar. Und gerade weil ich kein Coach war, sondern weil ich sehr naiv einfach nur als Geschichte alles gesehen habe, hatten wir eine sehr, sehr gute Zeit. Und mit so Steuereintreibern hatte ich das auch. Wie nennt man Steuerfahndern?
Steuerfahnder, ja.
Steuerfahndern oder Steuerprüfern.
Steuerprüfer.
Die haben sich da nämlich auch als Mensch erlebt, der sie sowieso schon waren.
Ach so, als Mensch erwiesen wollte
ich das nicht. Ja, schon, weil die waren von dem, da ging es darum, die Geschichte ihres Klischees. Ja, das sind üble Typen, wenn die schon kommen und so. Und so haben die sich selber auch gefühlt. Da ging es um seelische Gesundheit. Das war Gesundheit.
Für die dann,
ja, genau. Genau, und da haben die mich da geholt. Und dann habe ich einfach die nur gefragt, welche Klischees gibt's über Schauspieler? Da haben wir uns schon mal totgelacht. Und ich habe gesagt, wie mein Alltag aussieht. Ich bin Familienvater, ganz normaler Alltag, überhaupt kein Glam und so. Mhm. Auch ich könnte auch ein Handwerker sein.
Ja,
so,
ja. Ja, ist ja auch letztendlich ein Handwerk, mehr oder weniger.
Und dann kamen die darüber aber ins Erzählen. Dann hat der eine, die wussten das voneinander gar nicht, was die für tolle Menschen sind. Mhm. Der eine sagte dann, ja, ihr wisst doch hier, die große Firma da, die, ich habe mich mit dem angefreundet und ich muss den in den Knast bringen. Und wir haben gesagt, der Punkt wird kommen, da muss ich es an einen Kollegen übergeben. Und dann kam der Kollege, ach stimmt, das waren doch die und die, ihr seid befreundet, ja, ja, wenn der aus dem Knast kommt, der ruft mich sofort an. So, also über die Geschichte, die eigene Menschlichkeit reflektieren, war das in dem Fall. Mhm. Ich habe mir das nicht vorgenommen, aber das passierte dann. Das heißt, als Geschichtenmensch im Firmenkontext bin ich jetzt nicht ganz raus, weil ich sage so, ach, das ist ja nicht so kreativ oder es hat nichts mit Geschichten
zu tun. Im Gegenteil.
Sondern wenn es passt, würde ich sogar das wieder machen.
Das könntest du ja auch als eine Art Mission sehen, in so steife Unternehmen reinzugehen und das Ganze dann mit Geschichten ein bisschen auflockern. Also Geschichtenmensch, ja?
Kommt immer drauf an.
Also ja, aber so habe ich das jetzt gerade empfunden, was du gerade erzählt hast.
Es ist so entstanden, weil es dieses Umzu nicht gab, was Coaches tollerweise ja können. Komm mal umzu. Die haben ihre Tools. Sondern ich kam da eben einfach rein und habe das mit einer gewissen Naivität sehen dürfen.
Ja,
also ich danke auch allen Beteiligten würde das vertrauen und hätte auch nicht gedacht, dass das so funktioniert für mich, weil ich wollte das Alte nicht mehr. Aber das betrifft eigentlich meine ganze Arbeit inzwischen.
Aber ich gerade, bin Humanist. Gerade, gerade diese Naivität hat es vielleicht so erfolgreich gemacht, weil der Coach, der zum Storytelling kommt, der sagt, mach mal, dass wir mehr verkaufen, mach mal, dass wir effizienter sind. Also das sind ja die Aufträge, die so Coaches kriegen. Und wenn man da vielleicht so unbeleckt dann rangeht, ist das.
Ich hatte nicht den Druck, was verkaufen zu müssen.
Genau, nein,
auch aber den Erfolg nicht.
Auch denen nicht beibringen zu müssen, mehr zu verkaufen, sondern sich selber zu finden. Mehr oder weniger.
Ja.
Oder selber. Ja, Geschichten Mensch, Geschichten Kind. Also gehen wir mal zurück zu Klein-Enno, nenne ich das jetzt mal so ein bisschen lässlich. Weil Geschichten waren ja vielleicht, oder wann hast du dir deine erste Geschichte im Kopf zusammengesponnen, hinterm Deich, wo du herkommst, wo man sagt, das kann ja auch eine Form von Eskapismus sein, dass man sich eine schöne Geschichte ausdenkt, die den Alltag ein bisschen überlagert oder im besten, im schlechtesten Falle nur ein bisschen besser macht.
Eskapismus ist ein gutes Wort in dem Zusammenhang. Ich bin einfach oft auch vor der Vielheit der Welt. Also große Gruppen haben mich auch angestrengt. Fußball, ich liebte zwar meine Freunde da, aber ich war immer total überfordert. Die ganzen Beine und so.
Und so viele Menschen, die was sagen.
Oder Schule dann auch. Ich mochte die Leute, aber ich war wahnsinnig erschöpft, weil ich habe so viel wahrgenommen. Ich bin dann zum Deich, weil das war der Ort mit den wenigsten menschlichen Eindrücken. Du hast diesen weiten Himmel, schon als kleiner Junge, sobald ich das schaffen konnte mit dem Rad hin, bin ich dahin eigentlich, um mich so zu resetten, würde ich heute sagen. Und meine Mutter hat mir gesagt, sie fände besonders schön, wenn man sich die Wolken anguckt, bis man selber weiß, was man darin sieht. Und das habe ich aber intuitiv da auch gemacht. Also du hast ja riesen 360 Grad, wollte ich gerade sagen, oder 180 Grad Kuppel, Gemälde um dich rum. Und als Gegenüber hast du die ganzen Schafe, die Seevögel, und du hast so viel Platz. Und da waren für mich die Geschichten eigentlich immer von alleine da. Also ich habe dann auch, da war ich ein Held, da habe ich mich das getraut, oder irgendjemand, wo ich mich nie getraut hätte, denen mal was meine Meinung zu sagen, das habe ich dann einfach so gemacht. Und weil die Schafe geantwortet haben, haben die da mitgespielt. Also ich war schon das eigentlich, was ich heute bin, ohne das zu wissen. Ich dachte, ich bin so ein Freak, ich muss mich immer zurückziehen, auch als Jugendlicher, also mehrfach die Woche, ich musste dahin. Und da habe ich dann auch Instrumente geübt, auch als ich schon aufgetreten war mit Mundharmonika und so, da konnte ich in Ruhe üben. Und da habe ich eigentlich die Welt verarbeitet in Geschichten. Das tut, glaube ich, jeder irgendwo. Ja. Also indem wir die Welt beschreiben, ist es ja, wenn man so will, schon eine Art Geschichte. Ja, wo ist Anfang, Ende, Horizont? Und das wurde dann mehr und mehr auch eine Lust. Also nicht nur Flucht vor dem, was mir zu schwierig schien, sondern auch eine Lust. Da gibt es sogar in der Schule, die wir beide besucht haben, eine ganz konkrete Geschichte, wo ich das anwenden konnte.
Ich höre.
Pass auf. Ich war ein Lehrersohn und der Sohn für Bürgermeister. Und ich glaube, du kannst bestätigen, dass er respektiert wurde von euch.
Absolut. Ja. Absolut. Einer der wenigen Lehrer, muss man tatsächlich leider so, also ich sage das jetzt
und mal. Und er hat euch, das weiß ich auch, ich habe ihn ja auch im Tod begleitet, war ein ganz enges Verhältnis zu ihm. Er hat euch auch sehr geliebt und konnte sich gut bei euch durchsetzen. Auch wenn mal einer nicht so ganz gerade war. Vater wusste sich durchzusetzen. Nur Beispiel, am Tag seiner Beerdigung ging ich entsprechend angefasst nochmal schnell zum Einkaufen nach Klangsbüll, zum Markant, zum Kaufmann, wo man auch jeden kennt. Ne?
Ja.
Du lächelst, ich weiß schon, wen vor dir siehst, die lieben Leute. Und da löste sich ein Schatten so aus dem Regal und haut mir so einen Riesenbauer auf die Schulter und sagt, ich fühle heute noch, wie das Klassenbuch von deinem Vater auf meinen Kopf niedersaust. Und ich dachte, boah, ja, das jetzt auch noch, kriege ich jetzt auf die Fresse oder was?
Ja.
Ey, du, das waren andere Zeiten. Nee, hör auf! Ohne deinen Vater wäre es mir nichts geworden. Er war der Einzige, der wusste, wie man mit mir umgeht. Ohne ihn, ich verdanke ihm alles. Und dann ging der, ich war völlig baff.
Ja.
Pass auf. Aber ich im Schulbus, ich will jetzt keine Namen sagen, aber du kannst ja auch schon denken, die üblichen Verdächtigen, die wollten dann eben wissen, gut, vor Vater hatten sie Respekt, dem konnte man nichts vormachen. Wie weit kann man denn bei dem Sohn gehen? Und sie konnten sehr weit gehen. Alle Eltern geben tolle Leben, Sachen ins Leben mit, aber auch Unsinn. Und meine Mutter hatte einen sehr respektierten, aber sehr strengen Vater, ja, der ja auch SS-Elitekämpfer-Ausbildung hatte, aber ein toller Dorfpolizist war. Ist eine eigene Geschichte, aber er wurde im Dorf sozusagen mit Überzeugung entnazifiziert. Mhm. und war ein toller, toller Dorfpolizist. Es gibt ja auch ein Buch über ihn. Geschichten von Peter Lüth von der Westkant und andere vertellen. Und wirklich toller, auch gerechter. Aber als Vater dann entsprechend gnadenlos und auch mit Lob und so umzugehen, das war schwer.
Eher sparsam.
Es war auch die Generation. Das hatten ja alle mitgekriegt. Krieg dich das preußische Erbe von allen Seiten. Aber meine Mutter hat, glaube ich, für sich, weiß ich nicht, ob mir das so bewusst war, aber ich glaube, alles, was bei mir dann so groß und kräftig und männlich war, hat sie ihr auch ein bisschen Angst gemacht. Mhm. Und dann sagte sie immer, Enno, wenn du kämpfst, hast du schon verloren. Sie wollte nicht, dass ich mich schlage. Ja. So, und dann bist du im Bus und entsprechende Gestalten schubsen dich, provozieren dich und denken, ja, warum wehrt er sich nicht? Hauen dir auf die Fresse und dann sagst du, du hast jetzt schon verloren.
Ja.
Ich merkte, irgendwie funktioniert das nicht
so ganz. Und du warst ja schon damals ein großer Kerl. Also musst du ja sagen, du bist jetzt 1,94.
Ich fühlte mich nicht so.
Du bist jetzt
1,94. Ja.
Oder wie alt groß bist du
97.
Jetzt? 1,97.
1,97.
An guten Tagen. So, ja. Und damals warst du ja auch kein kleiner Kerl.
Ich mache heute übrigens Kampfsport, MMA, seit kurzem erst. Das macht so Spaß.
Also überlegt euch, wenn ihr nur im Bus seht, überlegt euch das lieber zweimal
ein
heute.
Richtiger oder Fighter wird mich schon besiegen. Aber pass auf, jetzt zu Geschichte
ins Weitergehen. Genau.
Du siehst, ich hole immer ein bisschen weiter aus, aber wir sind uns da zum Glück
ähnlich. Habe ich ja noch nie so erlebt von dir.
Für mich bei dir aufgehoben.
Das ist gut.
Ich war also am Deich und dachte, was machst du jetzt? Die Lösung brachte nicht direkt die Schafe, aber wirklich der Deich. Weil mein Vater und meine Mutter, die haben immer Leute, die wenig hatten, zum Essen eingeladen. Hm. Also wir hatten immer einen Platz frei für Fremde. Das war wieder das Tolle an deren Erziehung. Das finde ich toll. Und dann hatten sie einen Deichbauarbeiter eingeladen, weil du weißt ja, 76 wäre bei uns eigentlich beinahe alles vorbei gewesen. Die Männer standen am Deich mit zitternden Knien und haben die Sandsäcke hochgestellt. Und wenn der Wind eine halbe Stunde später gedreht hätte, dann wäre das Tondaraner Tiefbecken so amphibisch, wie das früher mal war, oder eben offenes Meer. Also das war wirklich knapp.
Ja.
Dann wurde der neue Deich gebaut. Und Dušan aus damals noch Jugoslawien war da und der erzählte, er ist in der jugoslawischen Senioren, der war schon ein bisschen älter, Karate-Nationalmannschaft. Und er hat Geschichten erzählt, die liebte ich, von den kleinen Mädchen, die sich gegen echt Arschlöcher durchsetzen konnten, die flachgelegt haben und baff, baff. Ja. Das fand ich so beeindruckend. Dann hat er mir 1-2 Katas gezeigt. Die haben sich, vielleicht war da schon so ein Schauspielergehen, keine Ahnung, die haben sich mir so eingeprägt, ich zum Deich und geübt.
Also so Katas. Kampfformen oder was
sind das nur, so? Ist ja eigentlich 2 Schritte und ein Schlag, mehr ist das nicht.
Okay, ja,
jeder Idiot.
So Kombination. Konnte
ich ja auch. Ne? Ja. Aber es kann man was mit Überzeugung, macht sie das schon auch dolle aus. Ne? Mhm. Und ich hatte das Gefühl, die Schafe waren echt beeindruckt.
Das ist schon mal gut.
Das ist schon mal gut. Emil Nolsch und Neukirchen, Schulhof, ich habe alle Quälgeister. Die waren alle größer als ich damals. Die habe ich alle zusammengeholt. Ey, komm her. Und die schon so, ey, was willst du denn jetzt? Ne? Dann habe ich gesagt, Leute, ich erzähle es euch nur einmal. Ich darf mich nicht mit euch schlagen. Dann habe ich die Katas vorgemacht. Okay, hoffentlich jetzt zitterst du nicht. Aber ich habe die Bewegung voll durchgezogen und ihnen in die Augen geguckt und gesagt, ihr wärt tot. Ich habe Karateunterricht bei Dušan vom Deichbau. So, ich darf euch nicht schlagen. Ihr wärt echt tot. Lasst es. Und ich hatte meine Ruhe.
Das war ja sehr schlau. Du musst es nicht mal kämpfen.
Jetzt erzähle ich dir mal was über deinen Lehrer. Du hast in einem Schülerzeitung mal eine Zeichnung gemacht, wo die ihn als Super Klaus bezeichnet. Das hat mich sehr, sehr gerührt. Aber pass auf, Vater und ich waren uns nämlich ähnlicher, als ihm anfangs lieb war. Später hat er es genossen, kurz vor seinem Tod.
Ja.
Der hat nämlich auch eine große Fantasie und er konnte gut vorlesen. Und auch all seine unerfüllten Träume hatten irgendwo Platz. Pass auf, dann saßen wir am Essenstisch. Und dann fragt er mich, na Enno, was macht denn dein Karateunterricht? Ich hochroten Kopf, weil Lügen war das Schlimmste
für ihn.
Er sagte, meine Schüler wissen das. Wenn ich die angucke, wissen die immer schon, ich weiß, ob sie lügen oder nicht. Das war zum Teil auch echt so ein bisschen Psycho.
Es war wirklich so.
Ja, er wusste es, aber so wie er mir das erzählt hat, ich wusste irgendwann selber nicht mehr, was wahr ist und was gelogen. Mhm. Also das hat das Hirn auch ein bisschen beschädigt, aber gut. Ja, und dann hat er gesagt, na, was macht denn Karateunterricht? Oh, ich habe mich so geschämt. Und da meinte meine Schwester, na Vater, was machen denn deine Ausgrabungen in Mexiko? Bevor er Lehrer wurde, er war es gerne und ich glaube, er war auch ein ganz guter Lehrer. Probleme hat er eher mit den Kollegen als mit den Schülern.
Von denen
hat er immer respektvoll und liebevoll gesprochen. Gerade von den Schwierigsten, muss ich echt sagen. Es war seine Leidenschaft. Und da hatte er wohl, weil er hatte vorher Geologie und Ingenieurswesen und so, Ingenieurswissenschaften studiert und er träumte davon, Archäologe zu sein oder Geologe. Und ein Freund von ihm war Ingenieur in Peru. Und er hatte von der Nazca-Kultur und so hat er halt Raubgüter, die darfst du da gar nicht wegnehmen, hat er irgendwelche Artefakte meinem Vater geschenkt.
Gott, oh Gott,
und dann
Gott.
Hat er wohl irgendwo in der Klasse erzählt, er wäre selber bei diesen Ausgrabungen gewesen. So eine Geschichten haben sich später übrigens wiederholt mit einer Grönlandfahrt und so. Ich weiß nicht, ob das alles
hören ist. Das ist dann jetzt die vierte aber Geschichte, auf, die wir aufmachen.
Aber pass auf, nee, die kann die ich
schließen. Machen auch alle wieder zu.
Die kann ich schließen. Wir schauten uns in die Augen, aber eins, das war das erste Einverständnis mit meinem Vater. Wir sind von einem Schlag. Es ist okay.
Es ist okay.
Ja.
Nun möchte ich dazu noch ergänzen, dass ohne dass du das, also du sagst das so und es war tatsächlich so, weil ich, mein Vater war dein Vater war mein Klassenlehrer für ein paar Jahre und ich gehörte zum Glück, da ich schon ein paar Ehrenrunden gedreht hatte, nicht zu den harten Fällen, aber wir hatten drei harte Fälle in der Klasse, ich nenne jetzt auch keine Namen und die wurden im wahrsten Sinne des Wortes zum Abschluss geprügelt. Er hat dann also wirklich teilweise mit denen auch wirklich körperlich gerungen, ja. Weil die aufmüpfig waren, aber das musste geklärt werden oder die Geschichte, die du erzählt hast mit dem Klassenbuch, sowas gab's halt und wir dürfen nicht vergessen, wir reden von vor 40 Jahren mittlerweile oder wann das war und er hat es immer für, wie du sagst, für die Schüler gemacht und hat dann zum Schluss stand einer da und er hat gesagt, das musst du jetzt wissen, dann kann ich dir eine 4 geben, begreifst du das nicht? Ja. Und er hat's, und ich sag nur den Vornamen Jörn, hat's nicht begriffen, der war einfach, der hatte einfach keinen Bock, der hat alles verweigert. Und dann hat er ihm so lange gesagt, beantworte mir jetzt diese Frage, damit ich dir eine 4 in Mathe geben kann, ja. Damit er den Abschluss schafft. Und das hätte kein anderer Lehrer. Gar, alle anderen Lehrer, wie sie da waren, sage ich jetzt mal, ich habe nur vielleicht noch eine Ausnahme, aber allen anderen war das vollkommen Wumpe, ob das jetzt, gerade die schweren Fälle, das ja. War denen vollkommen egal.
Heute würde er untergehen, er dürfte ja. Gar nicht, er dürfte, die hätten ja. Ihn schon tausendfach verklagt. Das war ja. Bei ein, zwei Fällen, weiß ich bei ihm auch, dass er vom Kali stand, aber es ist nie, gab nie Konsequenzen.
Ja.
Das ist immer klar. Es waren auch vernünftige Richter, weiß ich noch.
Ja.
Das, er liebte seine Schüler. Und das war,
ja,
der, Grund. Das war der einzige
absolut.
Grund. Er hatte keine Freude daran, jemandem irgendwas zu tun.
Nein. Und er hatte in dem Moment vielleicht kein anderes Werkzeug, was ja. Ihm einfiel. Ne?
Ja, ja, ja. Er hat sich auch alle Schicksale. Ich meine, ich kenne ihn ja von innen. Da wird auch unter anderem mein Buch auch von handeln und so. Das spielt da auch eine Rolle, weil es halt mein Vater ist. Geschichten aus dem Grenzland, aber das war auch immer wie ein Kreuz. Also er hat an alle gedacht, auch als Bürgermeister. Ja. Er wusste immer, ah, der hier, der war ehemaliger Soldat und der weiß nicht, was er anfangen soll. Er kommt. Ich habe mit den Leuten auch geredet, ne? Deswegen darf ich das so sagen. Die haben es mir erzählt. Und dann hat er, Mensch, der muss doch, der kennt doch Disziplin, der muss zur Feuerwehr, der ist bis heute noch bei der Feuerwehr. Ja? Der hat noch seine ganze Spezialeinheiten, Tattoos überall. Das ist ein ganz lieber Kerl. Schotte. Ja. So, und also, er hat tausend solche Geschichten, aber er hat damit nie angegeben. Ich wusste das alles. Und das haben mir die Leute erzählt. Ne?
Ja,
das ist auch sehr nordfriesisch. Die wirklich Gutes tun, geben nicht damit an. Aber er hat auch ein Kreuz getragen, weil er absolut. Hat alle im Sinn gehabt. Und das hält kein Mensch aus. Nee. Du bist ja nicht Jesus.
Nochmal zu der Karate-Geschichte zurück. Das ist ja auch eine Geschichte. Du hast ja deinen ärgsten Widersachern da eine Geschichte erzählt. Du hast auch was demonstriert. Aber letztendlich kann man so sagen, also vielleicht übertrieben, aber die Geschichte hat dir das Leben gerettet, beziehungsweise nochmal verprügelt zu werden. Das heißt also, Geschichten können ja auch produktiv sein, beziehungsweise kannst du gut Geschichten Leuten außen
draußen. Sie war außer elementaren Not.
Ja. Ja, genau, aus der elementaren Not. Aber du kannst Menschen, heute lebst du zum Teil davon, dass du Menschen Geschichten erzählen kannst, Kindergeschichten erzählen kannst oder die werfen dir ein paar dürftige Begriffe zu und du machst daraus eine komplette Geschichte.
Ich sehe es vor mir. Also das ist wie jeder Mensch. Ich sehe mich nicht als Sonderfall oder Opfer oder irgendwas, sondern jeder Mensch, jede Scharte, die du hast, kann dich auch zu einem ganz besonderen Menschen machen. Und das ist dieses, dass ich so krass vor mir sehe, als wäre es real. Das wegen mit Kindern Geschichten zu improvisieren, wenn dann irgendeine Verfolgungsjagd ist oder da ist ein Junge, da wird mir genau beschrieben von den Kindern, wie der aussieht, wovor der Angst hat, was da ist, dann sehe ich sofort, wie in welchem Kontext der zum Helden wird und dann erzähle ich das, ich muss es mir nicht ausdenken, ich sehe es vor mir und da bin ich auch mit den Kindern verbunden, weil ich denke, ihr seid wie ich und ich bin wie ihr, wir sind Menschen und deswegen mögen auch die Lehrer die Geschichten, da gucke ich auch immer, wenn ich das Gefühl habe, die Lehrer konnten der Geschichte folgen, dann war das eine gute Sache. Und das klappt eigentlich fast immer. Wie gesagt, konnten sie der Geschichte folgen? Könntet ihr alle der Geschichte folgen? Habt ihr sie gehört? Wenn ihr sie gehört habt, ist sie wirklich geworden. Und dann nicken die Lehrer mit. Das finde ich wundervoll. Dann haben wir Augenhöhe.
Dann hast du dein Ziel erreicht.
Ja, wenn die nicht nur denken, ich muss die disziplinieren, ah ja, wie gut, dass die mal ruhig waren oder so, sondern dass die wirklich mitgehen mit der Geschichte.
Wenn du das Kind zum Held machst in der Geschichte, was du gerade zum Helden machst in der Geschichte, was du gerade erzählt hast, dann ist das ja, ist das schon eine therapeutische Wirkung, kann man das so
indirekt
sagen?
Indirekt, ja.
Indirekt,
ja. Also ich bin ja Diplom-Musiktherapeut.
So.
Und ich war das auch gerne. Ich habe auch in der Kinder- und Jugendpsychiatrischen Praxis, die auch ausgesprochen gut war, die hatten ein Riesenteam, also die Kinder konnten mit Hunden was machen und sonst wie. Und ich habe viel Musik gemacht mit denen, aber es ging auch immer mal wieder um Geschichten. Und da habe ich rausgefunden, dass mein Hebel, ja, bei den Menschen, wenn ich erzähle, noch größer ist. Ich habe da 100 Kinder zum Teil drin und die erleben alle was Besonderes und ich auch. Wir erleben miteinander was. Also das ist wie in Schulen, gibt es ja auch die Hausmeister. Mhm. Selbst wenn die grummelig sind, haben die eine ganz wichtige Bedeutung. Die geben denen ihre Einblick in ihre Lebenswelt. Die machen halt handwerklich. Der eine ist mal so, der macht mehr Witze, der andere ist ein bisschen grummeliger. Aber wenn die Kinder mal mithelfen dürfen oder auch fegen helfen dürfen oder was, die Erwachsenen nehmen sie mit in ihre Welt. Und ich nehme die Kinder mit in meine Welt. Ich bin auch ein normaler Mann. Ich rede auch wie ein Mann, nicht wie so ein Klischeepädagoge. Ich kann auch mal echt sagen, hör auf, weil so und so. Und ich meine das ernst und das geht dann auch ab, wo du denkst, was ist denn jetzt los? Aber die Kinder nehmen das ernst. Mhm. Und ich, ähnlich wie mein Vater als Lehrer, liebe ich die Kinder. Auch ihr Wesen, auch ihre Macken, auch dass sie nerven. So. Und ich rede da heraus mit denen und deswegen klappt das auch in der Regel, dass trotz ADS-Kindern und allem, irgendwann sind sie alle in der Geschichte und beim Abschlusslied klatschen alle mit. Das ist für mich so befriedigend. Und das ist sicher auch aus meiner Erfahrung, dass ich mich oft selber aus existenziellen Bedürfnissen in Geschichten ja mal geflüchtet oder in die gestaltet habe. Ich habe eine Gestalt gewonnen in der unerklärbaren Welt. In der Geschichte war sie mir erklärbar. Und das ist ja auch ein Teil überhaupt des menschlichen Wesens. Mhm. Nur ich habe es auf eine spezielle Art und Weise kultiviert durch meine Biografie und durch mein Wesen.
Und jetzt sind wir an einem ganz wichtigen Punkt in diesem Gespräch. Wir haben ein sehr privates und ein sehr intensives Vorgespräch gehabt hier. Wir haben ein bisschen geplaudert, daraus erzähle ich jetzt nichts, keine Angst.
Hast du?
Sondern mir geht es um einen ganz anderen Punkt. Da hast du etwas beschrieben, was du in deinem Kopf, ein Gebäude, das du in deinem Kopf visualisiert hast. So, und visualisieren in Dänemark, vielleicht hilft dir das weiter. Ich versuche, ich bringe nicht.
Wenn andere weite Bögen haben, bin ich ungeduldig,
so,
obwohl ich selber ständig.
So,
ich lerne das.
Guck mal, du lernst es, du übst, sehr gut, das ist gut. Du hast was visualisiert in deinem Kopf und Visualisierung im Kopf ist ja, wenn man gute Geschichten erzählen möchte, erzählen kann, existenziell oder essentiell, nicht existenziell, sondern essentiell, auch wenn man vielleicht sagt, also es gibt auch Menschen, mit denen ich gearbeitet habe, ich habe ja auch auf diesem Gebiet gearbeitet mit Hypnose und Geschichten erzählen, gehört auch zu Hypnose dazu, sogar ganz intensiv, da gibt es auch noch bestimmte Techniken und da haben Leute oftmals gesagt, ich soll eine Geschichte erzählen, aber ich sehe keine Bilder im Kopf, was nicht stimmt, weil manche wissen es nur nicht, dass sie das im Kopf haben. So, jetzt komme ich aber dazu. Welche Geschichten erzählst du dir dann selber im Kopf, wenn es dir vielleicht mal nicht so gut geht? Bist du dann in der Lage, dir vielleicht auch eine Geschichte, die nichts mit der Außenrealität zu tun hat, zu erzählen, damit es dann im Kopf sich besser anfühlt und sich vielleicht dann auch aufs Außen überträgt? Jetzt sind wir so ein bisschen im Feinstofflichen, aber...
Wenn ich improvisiere, entsteht ja ein Freiraum. Die improvisierte Geschichte ist ja der Mittler zwischen dem Publikum und mir. Da ist das möglich zum Teil. Mhm. Da ist das möglich, obwohl es oft andere Themen sind. Also ich habe ja die Analogien zu mir selbst und dadurch wird es ja wesentlich. Meine Frau.
Ah, live.
Hallo.
Ich wollte nur Hallo
sagen. Hallöchen. Ja, das ist live. Und wir haben von vornherein gesagt, dass wir nicht unterbrechen und nicht schneiden.
Wir schneiden nicht bei uns.
Die hat auch so eine schöne Stimme.
Ja.
Und ich bin so froh, dass es dich gibt.
Ich wollte nur Hallo und Tschüss sagen.
Ja, hallo und
Tschüss. Du bist jetzt in einem Podcast.
Ja. Genau. Okay. Das müssen wir dich auch in der Besetzungsliste angeben.
Ja.
Okay. Alles klar, weiß ich Bescheid.
Uns geht's gut. Wir sind mittendrin.
Bis später.
Perfekt.
Süße.
Tschüss.
So. Ach, wie schön.
Ne? Ja, das ist doch,
steigt
das ist
gleich
doch
die Laune
dynamisch.
Ich muss an meine Frau denken, das hilft schon mal.
Ja, guck mal.
Nein, also ich wollte sagen, man kreiert ja einen Freiraum, den ich gerade nicht alleine habe. Weil wenn ich wirklich mit was Sorgen habe, dann ist ja mein eigenes menschliches System sozusagen in seiner Gesamtheit betroffen. Mhm. Ich kann ein Buch lesen, ich könnte einen Ratgeber lesen, ich könnte mit Freunden reden. Das ist dann heilsamer. Oder aber ich schreibe meine Geschichte nieder und kann dann die Perspektive wechseln. Das ja, also meine Geschichten aus dem Grenzland, an denen ich seit 12 Jahren schreibe, damals unterbrochen, das erste Mal durch die Krebserkrankung, Tod und Sterben meines Vaters. Dann hat das ihr Leben immer weitere Kapriolen geworfen und jetzt ist es soweit. Ich werde jetzt in Nordfriesland im August in meinem Geschichtenmobil zu Ende schreiben. Das ist beschlossen, sehr egal schön, was kommt. Wenn ich es niederschreibe und dann selber noch mal am nächsten Tag drauf gucke oder so, dann ist dieser Effekt auch da. Aber man betrachtet sich ja nicht von außen. Das ist
künstlich. Nee, das meine ich
künstlich
nicht.
Künstlich wäre das.
Ich möchte
Selbstsuggestion, also sich Suggestion oder sich, wie sagt man, Leitsätze zu sagen, die helfen schon. Mhm. Das ja, das kann man machen. Aber da bin ich dann nicht kompetenter als andere.
Okay. Also vielleicht mache ich das nochmal an einem Beispiel fest. Ich war in meinem Leben mehr als einmal sehr unglücklich verliebt.
Oh Gott, das konnte ich auch mal gut. Das gehörte mal dazu. Es war mal Eingangsbedingung für Verliebtheit.
Das ist, genau, das ist, seit 16 Jahren vorbei. So lange bin ich nämlich verheiratet, weil irgendwann kommt mal die Richtige. War zumindest mein Glauben. Und aber da haben sich auch andere Sachen geändert. Das meine ich nicht. Ich meine, so eine kurze Zeit davor tatsächlich, da war ich sehr, sehr unglücklich verliebt. Und da habe ich wirklich im wahrsten Sinne des Wortes auch, also das war psychosomatischer Herzschmerz wahrscheinlich. Klar, also es tat richtig weh. Und da war ich so verzweifelt und dachte, es muss ja irgendwie besser werden in deiner Situation. Es kann ja nur besser werden. Es kann ja nicht schlimmer werden. So. Und dann habe ich mir überlegt, okay, da kommt dann nachts kurz vorm Einschlafen, habe ich dann mir auch so eine Geschichte überlegt, dies und das. Und irgendwann kam dann so ein Typ mit einem weißen Bart und so einem weißen Gewand und der hatte so ein lila Tuch. Und dieses lila Tuch hat er dann so über mein Herz geschmissen. Also der hat so mir zugeschmissen, das ist dann so durch mich durch und auf das Herz rauf. Und dann kam plötzlich so eine Erleichterung. Und das war so im Halbschlaf. Also ich habe mir das mehr oder weniger, meine Oma hätte das Fantasieren genannt. Hm. Es war halb ausgedacht und halb ist es so passiert. Das ist so dieses. Und dann habe ich das jeden Abend gemacht und es ging mir dann tatsächlich besser. Das heißt, cool. Also in uns ist schon irgendwie eine Kraft, die das vielleicht nicht so ganz auseinanderhalten kann. Was ist jetzt Realität und was spinne ich mir gerade zurecht? Also damit meine ich nicht, viele leben ja in ihrer eigenen Welt. Und wenn man natürlich rausgeht mit der Welt, sich alles ist böse, dann findet man das schon auch. In der heutigen Weltlage vielleicht leichter als vorher, aber wenn man nicht mehr an das Gute glaubt, das hattest du ja ganz eingangs gesagt, dann kann man ja gleich einpacken.
Aber das ist ja eine Superpower von dir, dass du das kannst, also so eine Ressource.
Manchmal ja.
Sie kommen
manchmal
oft kann erst ich das. In der absoluten Not.
Ja, absolut, genau. Ja.
Und so, da ist aber das Leben aufgestrickt.
Ja.
Also die ganzen Heldengeschichten, die wir auch lieben, ist ja erst so, ey, du, das ist ja nicht zu schaffen. Du musst erst zu diesem Punkt kommen. Wenn alles zu safe ist, jetzt könnten wir wieder ein bisschen über Deutschland reden, aber ich belasse es bei
der Andeutung. Wenn du es in eine Geschichte verpackst, ja. Ich belasse
es bei der Andeutung. Ja, das ist ja auch unsere Story gerade.
Ja.
Eine sichere Welt wird unsicherer. Dinge, die wir für selbstverständlich hielten, gingen weg. Wir haben erstmal echt viel zu verlieren. Da muss man den Deutschen, uns Deutschen auch zugestehen, dass wir fremdeln und leiden und schimpfen und Schuldige suchen. Das ist sehr, sehr menschlich. Aber wahrscheinlich muss es uns erst schlecht genug gehen, bevor es besser wird. Das ist jetzt meine These.
Hör ich leider sehr häufig in den letzten Wochen und Monaten, das wahrscheinlich erstmal knallen muss, bis es wieder besser wird. Was sich in unterschiedlicher Form zeigen könnte.
Hoffentlich nicht in der Form von Krieg. War es ja vielleicht auch so. Dir muss es erstmal schlecht genug gehen, dass man sagen kann, jetzt muss mal irgendwie das Tuch rübergelegt werden, um das Herz zu schützen.
Es hat nicht weh genug getan, genau.
Es gibt ja Leute, die glauben an Schutzengel oder die sagen, das ist eine Vision. Letztendlich ist es egal, wie man es benennt. Ich sage immer, das habe ich gelernt in der Musiktherapie. Forschungspraktikum, wer heilt, hat recht. Das ist das Einzige, was ich mir gemerkt habe. Wer heilt, hat recht. Und wenn du dich selbst damit heilst, hast du recht.
Ja, wenn man das für sich, wenn du das für dich, also wenn ich das für mich nutze, dann finde ich das auch okay. Oder wenn Leute zu mir kommen, also ich behaupte ja nicht, dass ich Krebs heilen kann oder so.
Du weißt, wovon du redest.
Ja, ja, ich weiß, wovon ich spreche und ich weiß, was ich kann und bin schon längst kein Missionar. Also ich sage nicht, ich helfe dir zu einem besseren Leben, sondern komm zu mir und ich mache dir Angebote von dem, dass ich weiß, dass sie für viele funktionieren Und dann kann jemand gucken, ob er davon was nimmt. Aber ich behaupte ja nicht, also es gibt ja auch Trainer und Coaches, die sagen, ja, meine Frau legt die Hand auf und heilt Krebs. Wenn sich jemand selber die Hand jeden Tag aufs Herz legt und vielleicht vorher zum Arzt gegangen ist, aber gesagt hat, ich fühle innere Heilung und es geht ihm dadurch besser, so why not?
Ja, natürlich.
Ne? Oder sich eine Geschichte im Kopf erzählt.
Ja, also Geschichte hat viele Funktionen. Aber also ich weiß nur, dass ich ganz schnell, du musst mir ein Wort sagen, ich hatte eine Zeit lang auch das Programm so, ich hörte ein Wort und dann habe ich losgelegt. Zwei Halbzeiten mit Songs, mit so Geräuschteppichen. Also ich konnte dann die Perspektive auf die Geschichte wechseln. Dann wurde ich mal der Lyriker, mal Songs, mal der Filmmusiker, ja, und dann wieder der Erzähler. Also ich habe in mir selber Positionen, die ich wechseln kann. Und danach geht's mir oft besser. Also ich hatte das mal auch, dass ich dann wirklich in einer sehr schwierigen Lebenssituation war, sehr bedrückt war, auch so depressive Verstimmungen hatte und Burnout und so, dass es einen Auftritt gab, weiß ich noch, einfach nur das zu machen, diese Welt zu kreieren mit dem Publikum und zu erleben, wie wir gemeinsam schwingen, war total heilsam. Ich kam gestärkt, obwohl es eigentlich auch sehr anstrengend ist, das Solo zu machen, kam ich total gestärkt nach Hause. Also das gibt es schon. Aber ich weiß auf der anderen Seite auch, welche Freunde ich anrufen kann, wenn ich gar nicht weiter weiß und so. Und diese Ressource, die ist für mich dann durch eine Geschichte nicht zu ersetzen. Aber Abstand von der Welt zu gewinnen, in der Natur unterwegs zu sein, auch hier im Siebengebirge, schau raus, wie schön es hier ist. Es ersetzt nicht den Deich, das ist nicht das Gleiche, aber es ist Natur genug, um in dieser Richtung wirken zu können. Diese Ressource bleibt mir ja immer erhalten.
Genau, und dann kriegst du von mir jetzt einen Satz und du machst eine kleine Geschichte draus, einverstanden?
Ach so, ja, wenn es ein Satz ist, ist ja schon Bedeutungszusammenhang, aber vielleicht klappt es ja.
Ach so, okay.
Zwei Wörter, die nichts miteinander zu tun haben, sind dann hilfreicher, aber es geht auch ein Satz, also dann kann man den ausbauen. Also,
okay, ich mach drei Wörter. Ich bin ja flexibel.
Drei Wörter sind schon wieder.
Sind schon wieder zu viel?
Mach doch einfach. Nee, sag jetzt einfach. Sag auch mal wegen den Satz, sonst fangen wir an zu viel nachzudenken.
Die Gewissheit der goldenen Zukunft.
Die Gewissheit der goldenen Zukunft. Das meiste Gold wird ja nicht gezeigt. Das meiste Gold wird auch nicht gesehen. Der goldene Sonnenaufgang wird sich erträumt. Ach, wie romantisch. Während in deiner Schublade irgendwo ein altes Geschirr liegt, ein Löffel. Was heißt die Zeit, wo wir mit goldenen Löffeln gegessen haben? Wenn du es polierst, dann geht das Gold auf. Das ist Arbeit. Das macht man nicht so gerne. Aber das Gold ist längst da. Westernhagen sagte, das Gold findet man bekanntlich im Dreck und Straßen sind aus Dreck gebaut. Ja, also gehst du. Wer durch den Dreck geht, macht sich die Füße schmutzig. Und wo ist das Gold? Das ist die Natur des Suchens. Er machte sich also auf den Weg und ließ alles hinter sich zurück. Es regnete. Die Sonne zeigte sich nicht, aber er wusste, irgendwo da hinten, golden, wartete sie auf ihn.
So, zum Beispiel.
Zum Beispiel.
Wunderbar.
So, da habe ich losassoziiert und ging irgendwann auf einen konkreten Menschen. Das heißt, das könnte die Eröffnung zu einer 90-minütigen Geschichte sein.
Jetzt. So, genau. Okay, das machen wir dann im Bonusmaterial, genau.
Könnt ihr auch ein Lied drüber machen, da liegt die Gitarre, also es würde ja losgehen.
Es ist alles da, genau. Also Geschichten, soweit können wir Konsens erzielen, also wir beide sowieso, aber vielleicht auch unsere Hörer. Also Geschichten können auf eine gewisse Art die Seele heilen. Also
sie ist jetzt vor mir, warte, pass auf, sie geht durch den Regen und dann, es regnet herab. Es regnet herab, schließ nur die Augen.
Hol doch eben deine Gitarre. Hol deine Gitarre.
Sonne geht auf.
Oh, ich überbrücke das Ganze.
Jetzt habe ich schon künstlich unterbrochen.
Na gut. Ist doch gut. Wir sind doch gut dabei und das Thema heute hat sich einfach so rauskristallisiert, dass wir über Geschichten sprechen. Und wenn wir schon mal jemanden haben, der auch Gitarre spielen kann, dann ist das doch alles ganz fein. So.
Geh durch den Regen, es regnet herab. Es regnet auf Felder, es regnet auf Häuser und aufs Grab, es regnet, auf die Geburtsstation, es regnet, seit Stunden schon, es regnet, es segnet die Erde. Dass es werde, dass es werde, dass es werde, das Gold der Erde, dass es werde, dass es werde. Da die Bushaltestelle mit dem kleinen Dach, dein Witz deines Nachbarn wie immer, sehr flach. Guten Tag!
Moin!
Moin! Ein Grund zum Freuen. Es werde, es werde, es werde. Irgendwo da oben erscheint die Sonne schon. Sie weiß von mir nichts. Mitten hier im Grauen, im Dunkeln und im Kalten werde ich so zum Herrn ihres Lichts. Ich grüße dich. Grüße dich. Und auch meinem Nachbarn. Moin.
Moin.
Ich grüße dich. Und ich hoffe und ich weiß, bald findest du auch mich.
Ein schöner, also ein schöneres Show-Element hatten wir noch nie.
Ja, was auch keine Show ist.
Richtig. Und in diesem Sinne, denke ich, also ich wollte eigentlich sagen, kein schöneres Ende, also eine Geschichte wie dieser Podcast kann kein schöneres Ende haben.
Ich wollte es auch gar nicht hinterfragen. Sind wir schon am Ende? So schnell
kann's gehen. Wir haben noch den Umtrieb der Woche. Wir haben so viel Umtrieb, aber schon mit drin gehabt, aber ich würde sagen, also der Umtrieb der Woche heißt ja, was hat dich diese Woche, kann auch letzte Woche gewesen sein, was hat dich besonders umtrieben? Das kann was Schönes sein, es kann was Schreckliches sein, es kann was Normales sein, es kann einfach sagen, oh, da habe ich jetzt, da war ich jetzt, fühlte ich mich irgendwie berührt.
Also mich treibt gerade rum, dass ich Botschafter für die Letzte Hilfe Deutschland bin. Ich bin ehrenamtlicher Sterbebegleiter, unter anderem deswegen geworden, weil ich einen Letzte-Hilfe-Kurs, einen dreistündigen gemacht habe. Also es ist äquivalent zum Erste-Hilfe-Kurs.
Ja.
Also was alles mit Tod und Sterben zusammenhängt, also von der Betreuungsverfügung bis zur emotionalen Verarbeitung, das nimmt unfassbar viele Ängste. Und dass die mich angerufen haben, ob ich deren Botschafter sein möchte, habe ich sofort Ja gesagt, ohne zu wissen, was jetzt kommt. Und jetzt kommt gerade was Konkretes. Ich bin total berührt von der Resonanz der Menschen aus der Öffentlichkeit, das sind Schauspieler, Sprecher, Produzenten, die so gerne sich zu diesem Thema äußern möchten. Also es gibt so ein Kartenspiel, Schnack an der Totenkist. Das Platt ist nur der Aufhänger, das Plattdeutsch.
Also
das ist nicht nur für Plattschnacker.
Schnack an der Totenkiste,
wenn wir das
übersetzen, am Sarg.
Also ja, das hat eine österreichische Institution erschaffen, die nennt sich Death Positive. Die gehen mit einer Sargbar durch österreichische Innenstädte und kommen über Thema und Tod niedrigschwellig ins Plaudern.
Großartig.
Mit den Leuten. Also, dass es nicht stigmatisiert wird, aber auch nicht so bierernst, dass man jetzt, oh ja, stimmt, oder, befasse ich mich erst mit, wenn es nicht anders geht. Dann als Bereicherung fürs Leben, wie ich das ja auch sehe. Und die Letzte Hilfe Deutschland hat sich eins dieser Kartenspiele, mit dem man ins Gespräch kommen kann. So Fragen wie, wenn du heute schon zu deiner Beerdigung einladen dürftest, müsstest, wen würdest du einladen? Oder was ist der erste Satz, nachdem du gestorben bist? Also auch sehr lustige Sachen.
Ja.
Auch sehr berührende Sachen. Ja, auch so Sachen wie, hast du Angst vor dem Tod? Das heißt, Leute, die an der Aktion, so eine Instagram-Aktion mitmachen, dürfen sich eine Frage aussuchen oder ich denke mir so, weil ich die kenne, welche Frage passen könnte und mache dann ein kleines Video, wo sie das beantworten. Und diese Antworten, ich habe Pipi in den Augen. Das ist so schön. Wenn man über dieses Thema redet, es kommt kein Mist mehr raus. Nicht so wie bei Facebook, Instagram, oh, das ist ja aber so einer oder kann man ja auch so sehen, ach, das ist ja typisch, dieser so und so. Das steht, egal wer es wie sagt, ob es nüchtern, ob es dröge, ob es lustig, ob es berührend, ob es ein Lied ist, eine Zeichnung. Das ist so, ja, so undiskutierbar wie Leben und Tod selbst. Und das freut mich enorm, wer da alles mitmacht und mit welcher Freude und wie schön und bereichernd die Beiträge sind. Mhm. Ich bin total ungeduldig schon und voller Vorfreude.
Ja.
Nach der Jahrestagung, wo ich den Mitgliedern oder den Kursleitern von Letzte Hilfe vorgestellt werde im Mai, spätestens werden wir beginnen und seid echt neugierig drauf. Guckt mal auf entweder meinen Insta-Account, also die, man macht dann Co-Autorenschaft mit den Leuten. Das heißt, es gibt dadurch auch eine Verbreiterung. Also es erfahren noch mehr Leute, dass es das gibt. Die sind ja nicht gewinnorientiert, deswegen haben die kein Öffentlichkeitsarbeitsbudget. Aber ich habe halt gesehen, was die haben. Und das ist halt sozusagen eine Stärke von mir. Ich sehe, was vorliegt, was alles da ist, was ich vorfinde und mache daraus was. Mhm. Und dass das, glaube ich, eine richtige Welle werfen wird. Es gab auch schon Ideen, vielleicht beim NDR-Talkshow oder so mitzumachen. Darüber freue ich mich, weil ich habe ja auch erlebt, wie das ist, seine Eltern in den Tod zu begleiten, welche Unterstützung man erfahren hat, welches noch gebraucht hätte vielleicht oder was man daraus ziehen kann. Ich glaube, das Leben und Tod im Gespür zu haben, was das für uns alle bedeutet, uns automatisch sehr viel respektvoller voreinander werden lässt und dass jeder zu Wort kommen darf und dass egal, welche Partei er wählt, wie er gestrickt ist. Und das sind für mich die Themen, die uns als Gesellschaft auch wieder mehr zusammenbringen können. Von daher freue ich mich darüber. Das hat mich sehr berührt.
Ja, und ja. Tod gehört zum Leben, das ist ja so. Also wir,
und es wird auch viel gelacht trotzdem, das ist
das. Ja, gut. Ja, das ist vielleicht auch ganz
wichtig. Trauerredner zum Beispiel rüber erzählen, was ist deine letzte Mahlzeit? Ja, das ist seine Spezialität. Er hat auch seine Frau bis zum Tod begleitet, der Uli, und hat mit ihr ganz viel gekocht. Das waren für die Lebensfreude im Moment. Mhm. Jetzt so Männer, die ansonsten die Kim nicht gerne auseinanderkriegen über ihre Trauer, die kochen einfach mit ihm.
Ja,
die haben auch mal die Fresse, die kochen einfach zusammen. Und wenn er erzählt als Rheinländer Himmel und Erde, warum das so lecker ist, und da geht ein Leuchten durch den Raum. Das ist ein Kerl mit Muckis, ein ganz normaler Typ wie du und ich.
Ja.
Nicht besonders ätherisch, esoterisch, christlich, irgendwas zwangsweise, sondern einfach ein Mensch. Das Menschsein ist da sichtbar. Und da freue ich mich ungemein drauf.
Mhm. Ja, absolut. Also das gehört zum Leben dazu. Und ich finde gut, dass du dich dafür einsetzt und auf die Leute zugehst.
Ja. Jeder hat seinen Hebel.
Ja, absolut.
Und wenn er einem bewusst ist, also ich habe ja vorhin in den Schulen gesagt, der Hausmeister, wenn der die Kinder mitnimmt, die dürfen was schrauben oder fegen, der nimmt sie mit in ihre Welt. Mhm. Und da kann jeder gucken. Unsere Gesellschaft würde ohne Ehrenamt überhaupt nicht funktionieren.
Das kommt auch noch dazu.
Aber da muss kein bisschen schlechtes Gewissen bei sein, weil wenn man das mit dem machen würde, was man selber liebt, und wenn es sich nicht wie ein Opfer anfühlt, sondern wie ein Gewinn, dann soll man es machen. Und sonst muss man es auch nicht machen, finde ich.
Richtig. Und vielleicht, obwohl, nee, das gehört hier nicht hin. Ich habe auch einen kleinen Umtrieb und den möchte ich in eine kleine Geschichte verpacken. Ich bin hatte letzte Woche Geburtstag.
Und ich habe dir gratuliert.
Du hast mir gratuliert. Hast du. Ich habe das selber nicht so. Wie viele Leuten willst du jeden Tag gratulieren auf Facebook? Und wenn es von Herzen ist und wenn auch nicht, man trifft sich ja, es geht ja nicht darum, der hat an meinen Geburtstag gedacht. Finde ich ganz komisch.
Wir haben uns schon umarmt, aber jetzt gleich nochmal,
wenn so, genau. Den Geburtstag. Alles gut. Und da bin ich natürlich zum Deich gefahren und habe gesagt, heute Vormittag, der Vormittag gehört mir am Deich. So, bin in Lübkekoch gefahren am Deich und hatte eine schöne Geburtstagszigarre. Das ist dann doch ab und zu nochmal dann auch mein Laster und wollte mich da an meinen ruhigen Deich setzen. Eine lange Geschichte kurz, da war die Hölle los. Da war ein krankes Schaf, das hatte das Euter entzündet. Da kam plötzlich ein Auto an Deich, das waren welche von der Bahn, die wollten zum Hindenburgdamm. Dann kam eine Vogelzählerin, die sagt, ach, lassen Sie das Schaf mal, da können Sie aufgeben. Also die war völlig unemotional, ich war völlig aufgelöst, dieses arme Schaf, das lag da im Sterben, was es dann nachher nicht war und so. Es war auf jeden Fall viel Kuddelmuddel und gar nicht die Ruhe am Deich, die ich gesucht hatte. Und dann kam noch eine Frau mit ihrem Hund. Und dann sage ich, Mensch, ich gehe immer erst zu dem Hund, weil die Leute sind dann begeistert, wenn man den Hund mag. Und ich mag ja auch Hunde, aber ich rede immer erst mit dem Hund und dann mit den Menschen, dann sind die viel aufgeschlossener. Und ich sage, Mensch, passt sie hier gut auf, wa? Sagte, ja, passt gut auf. Und sie wundert sich, dass hier so viele Menschen an ihrem Deich sind, also am Deich des Hundes. Und dann dachte ich, das ist mein Deich. nicht ihr Deich, mein Deich, nicht der des Hundes, was natürlich auch nicht stimmt. Und dann kam ich so in dieses Grübeln, du hast vorhin gesagt, so wie toll Himmel und Erde schmeckt, diese Spezialität aus dem Rheinland. Und dass ich sage, ich liebe meine Heimat über alles, weil ich, das ist eine Kraftzentrale für mich und so. Und trotzdem bin ich aber kein Missionar. Weil ich bin ja froh, dass ich die Heimat so ein bisschen für mich habe, dass da gar nicht so viele hinkommen, was ja auch nicht stimmt, weil viele Touristen da kommen. Aber zum Beispiel, wenn ich, was mich total annervt, wenn Bayern so, also das ist so das Einzige, das ist jetzt kein Bayern-Bashing und ich weiß, es gibt auch andere, aber die so, oh, mir ist dann mir und es gibt nur, das ist die einzige Lebensweise. Oder zum Teil ist das in Köln auch sehr nervig, so dieses trinkt doch eh ne mit, aber in Wirklichkeit haben sie gar kein Interesse daran, wo du herkommst, sondern nur, die wollen, das sind meine Glaubenssätze, die wollen dir nur dieses Kölsche, da bin ich ganz allergisch gegen, wenn man so, ah, und so, ne, hier, so, da alles so, dieses angeblich so joviale und gastfreundlich, habe ich so noch nie erlebt, sondern ich habe immer nur Leute erlebt, die so ihr eigenes Interesse haben und ich will ja gar nicht, dass die Leute Matjes essen oder so, sondern das ist für mich, das trage ich hier irgendwo in diesem Bereich hier. Und will gar nicht.
Ja, du hast dein Herz gezeigt.
Ja, okay. Genau. Vielen Dank. Und das ist das, was ich so mitgenommen habe, dass ich, dass das eigentlich so eine sehr intime Sache ist, am Deich zu sitzen. Auch wenn es das da nun ausgerechnet nicht war. Ich suchte die Ruhe und fand das Leben. Kann ja auch ein toller Buchtitel sein. So.
Danke für die schöne Geschichte. Ja, muss ja nicht jeder Schauspieler werden wollen. Also es zu erzählen. Gibt sicher auch so psychomögliche Begründungen, aber ich hatte das Gefühl, ich existiere in der Erzählung. Mhm. Und ich so, also eigentlich ist deine Geschichte so schön, es ist blöd, wenn ich noch eine draufsetze, was ganz kurz
macht. Wir haben, du, alles gut.
Also weil das war das erste Mal, ich kann das gar nicht mehr, aber Witze erzählen. Ich weiß, ich habe Witze erzählt, die habe ich gar nicht
verstanden. Das ist schwierig.
Als Junge, als ganz kleiner Junge, und da habe ich das zum ersten Mal erfahren. Da haben alle geguckt und ich wurde so gesehen und so. Die ganzen Omas, das war, glaube ich, das 60-Jährige von meiner Oma. Ich muss so richtig klein gewesen sein. Ich habe Fips Asmussen, Otto Walkes, die waren ja alle sexuell auch.
Ja. Ja. Und du hast es gar nicht verstanden.
Gar nicht verstanden. Habe ich einen nach dem anderen erzählt. Das muss so komisch gewesen sein, wenn so ein kleiner Junge diese Witze erzählt. Und dann kamen die alle mit Schokolade und Geld und so. Ich habe es überhaupt nicht kapiert.
Das lohnt sich.
Ich gedacht, ach, das macht ja Spaß. Ja. Dann habe ich schon öfter Witze erzählt. So. Ich kann mir die heute gar nicht mehr merken. Aber vielleicht sind das auch so Erfahrungen. Ich fühlte mich sofort wohl damit. Das war mir nicht unangenehm.
Ja, und weißt du, mit wem du das gemein hast? Mit Rudi Carrell. Der hat mal seinen Vater vertreten und hat auch Witze erzählt, die er gar nicht verstanden hat, die versaut waren, kann man in seiner Biografie nachlesen. Und die Leute waren begeistert. Also, insofern.
Aber er ist ja auch ein bisschen so Entertainer geblieben. Ne?
Ja, aber Entertainer bist du ja auch, oder?
So, ich habe das Gen auch, ja. Ja, aber ich habe auch dieses starke melancholische Seite, die muss.
Die ja, aber die muss ein Entertainer haben. Ja auch haben.
Ja.
Die habe ich auch. Ich habe lange überlegt, wer
ich bin. Ich habe kein Problem mit Entertainer, mit dem.
Nein,
Moment, aber.
Nein,
aber Geschichtenmensch, glaube ich,
wenn es das schon besser trifft. Am besten. Mhm. Ich habe lange überlegt, wer bin ich? Ich bin Journalist, ich bin dies, das, aber ich sehe mich nicht als Journalist oder nur als Journalist. Nein, ich für mich ganz klar, ich bin Entertainer. Ich bin auf diese Welt gekommen, um Leute zu unterhalten. Mal schwer, mal leicht vielleicht, aber immer als Entertainer. So. Weiß nicht, ob das jetzt hier hingehört, aber damit.
Absolut, ich habe doch gesagt, Geschichtenmensch.
Genau.
So ja, schön, wenn genau. Ich auch höre, wie das für dich ist.
Ja.
Das entscheidet auch nur jeder für sich
selbst. Genau.
Und nicht von außen. Ob einer sagt, nee, dann bist du der Titel, das. Das kann sich jeder, der diesen Podcast hört, auch ganz tief durchatmen und sagen, ich bin aber das.
Genau.
Und wenn du Familienvater bist, den ganzen Tag durch die Welt gehst, aber eigentlich bist du ein Held oder ein Programmierer oder eigentlich bist du Briefmarkensammler, tief im Herzen, ist wunderbar.
Genau. Und Jürgen Höller definiert für dich nicht, was Erfolg ist, sondern das definierst du ganz alleine. So, und damit sind wir am Ende. Ich sage vielen, vielen Dank, Enno.
Dank dir.
Ich glaube, das war eine ganz, ganz schöne Folge, weil sie einfach, das war die pure Ehrlichkeit, um das mal so zu sagen, die pure Offenheit.
Ja, es geht auch mit dir.
Eine Freude.
Jo. Danke. Hat auch viel mit dir zu tun.
Das ehrt mich jetzt. Aber ich weine heute nicht. So. Tschüss, ihr Lieben. Macht's gut.
Schon.
Vielen Dank. Jo. Was ihr jetzt nicht gehört habt, ist, dass ich ein bisschen länger bei Enno war und habe mit ihm zusammen noch eine schöne Fischsuppe gekocht. Vielleicht poste ich das auch nochmal bei Insta, da haben wir zusammen eine Fischsuppe gekocht. Da war so alles an Fisch drin, was man so kennt oder beziehungsweise auch nicht kennt. Das war sehr spannend, auch Tintenfisch sogar.
Okay, also
ganz toll und hat gut geschmeckt und war richtig urgemütlich. Und wir haben aus Köhm-Tassen. Das ist eine norddeutsche Schnaps-Spezialität sozusagen. Haben wir Espresso getrunken, oh ja, weil ich musste ja noch nach Hause fahren. Aber das war auch sehr schön. Davon habe ich ja vielleicht auch noch ein Foto.
Die beiden Nordfriesen, ja im.
Genau, zwei Nordfriesen in Bad Honnef.
In Bad Honnef.
Geschichtenunterricht.
Ja, ihr habt ja eure Umtriebe der Woche schon genannt. Dann bleibt ja nur genau noch ich übrig.
Ja, wir hören gespannt.
Ja, ich habe einen Umtrieb ist, dass ich früher nie Bock hatte, etwas auf Flohmärkten zu verkaufen oder bei Kleinanzeigen. Und ich muss sagen, ja, diese Einstellung hat sich überhaupt nicht gewandelt. Ich finde, die ist sogar gefestigt worden. Was für eine unfassbare Scheiße, wenn ich es mal so deutlich sagen darf. Ich versuche jetzt seit mehreren Wochen unseren, wie ich finde, sehr, sehr schönen Wohnwagen zu verkaufen. Denn ja, wir haben uns ja entschieden, mal eine kleine Campingpause zu machen, einfach weil ja die Wochenenden manchmal ja doch überplant waren und dann hatte man zu viel vor. Und wenn man so ein Hobby wie das Camping macht, dann lohnt es sich aus meiner Sicht nur, wenn man, und so sieht es meine Frau auch, wenn man Zeit dafür hat. Und wir haben einen sehr, sehr schönen Wohnwagen, der so, wenn er so beim Händler stehen würde, ja, so ungefähr 19.000 Euro kosten würde, 12 Jahre alt. Aber ein schönes, gemütliches Teil, absolut in Ordnung. Ja. Und ich habe den seit, ich glaube, 2 Monaten bei Kleinanzeigen drin. Und ich habe schon reingeschrieben, einen Festpreis, also den ich dann irgendwann bei 13.900 Euro, also wirklich weit unter dem, was er wert ist. Und trotzdem musst du dir immer wieder, Idioten, tut mir leid, wenn ich so deutlich sage, für 11 hole ich ihn sofort. Ja, steht Festpreis. Oder ja, was mich dann sehr, sehr gewundert hat, ich habe mich letzte Woche mit einem älteren Ehepaar getroffen, die sehr nett, klar, war auch wirklich wie bei eBay, würde man sagen, netter Kontakt. Und wir sind dann zum Wohnwagen, die haben sich ihn angeguckt und fanden den total toll und haben gesagt, oh, der ist genau das, was wir uns vorstellen. Und ja, wie kriegen wir den, weil die wollten den gerne in Dänemark auf dem Dauercampingplatz hinstellen.
Ja.
Und da habe ich gesagt, ja, ich kann mich ja mal erkundigen, da gibt es ja vielleicht verschiedene Möglichkeiten. Entweder müssen wir ihn kurz anmelden, durch den TÜV bringen oder es gibt so eine Möglichkeit, da hat mir dann eine bekannte Freundin noch geholfen, die hat dann noch gesagt, ja, es gibt die Möglichkeit, wenn du in Dänemark das Ding anmeldest und dann mit dem dänischen Fahrzeug fährst, dann geht das und dann ist das auch nicht so aufwendig. Alles gemacht und wir hatten mit diesem Ehepaar vereinbart, dass die sich wieder melden nach Ostern.
Ja.
Weil die irgendwie in Andalusien waren, glaube ich. Ich will jetzt noch nicht zu viel sagen, aber waren im Urlaub und dann haben die sich nicht gemeldet und habe ich gesagt, okay, jetzt frage ich mal nach, weil es gab durchaus auch andere Anfragen und ich habe jetzt auch mit Händlern gesprochen, weil ich es einfach leid bin. Ne?
Ja.
Und naja, dann hat sie so getan, so ungefähr, was ich denn wollte. Ich sage, naja, sie wollten, ich sollte den Wohnwagen ja für sie zurückhalten und ja, nee, wir haben uns jetzt woanders entschieden. So völlig unhöflich.
Ja.
Wo ich dachte so, sag mal, was zählen noch Absprachen oder so? Ne? Also wo ich echt dachte so, ich will mich jetzt hier auch nicht jammern, ich weiß nur, dass ich dieses Game nicht mehr mitspiele.
Also nein, da muss man einfach, Andreas, da musst du einfach gute Nerven behalten, das ist wirklich eine Art Kampfsport.
Also meine Zeit ist da echt zu kostbar. Ne? Also wenn ich immer denke, so wie die Leute dort drauf sind, ein anderer, der war total nett, der wollte es für seine Mutter, aber da klappt es auch mit dem Transport nicht und ihm war das dann alles zu teuer und das kann ich auch verstehen.
Ja.
Der hat nett abgesagt, alles okay, aber insgesamt, ey, so, also bei diesem Ehepaar, wo du denkst, das sind so nette Menschen halt, ne? Aber dann so, wo du merkst, du kannst dich dann doch nicht drauf verlassen und es ist dann, lassen dich hängen und ich bin ja gar nicht so, ich will gar nicht in diese Opferrolle, nur es nervt mich.
Es ist einfach Zeitverschwendung. Du hast ein Angebot und entweder kaufen die Leute es oder nicht und wir kennen dich ja alle, du bist ja jetzt auch kein unhöflicher Mensch, du bist nett und bemüht, aber irgendwo hat das seine Grenzen. Und diese Anspruchshaltung finde ich auch, also ich habe das einmal was verkauft bei Kleinanzeigen, das ging, glaube ich, ganz gut. Und jetzt will ich auch ein paar Fahrräder verkaufen und ich habe schon Angst, wie anstrengend das einfach wird. Und am Ende ist es das, kann man sie lieber dann weiter irgendwo stehen lassen, weil es sich einfach nicht lohnt. Oder dann kommt sofort was letzte Preis und darauf habe ich ja gar keinen Bock.
Und das ist eben so, wenn jemand Lust dazu hat, ich habe da volles Verständnis, aber mir ist meine Zeit einfach zu kostbar, mit irgendwelchen Leuten zu verhandeln über Dinge und dann mich dann vielleicht darauf zu freuen. Nee, nein. Also ich versuche da jetzt, vielleicht kann ich nächste Folge mehr erzählen, den Exit zu schaffen.
Hatte Olli Schulz nicht mal diese Rubrik bei Sanft und Sorgfältig, Trödelein kaufen, haben wir jetzt auch so eine Rubrik? Willst du noch mal sagen, wie viel der gekostet hat? Oder also wenn ihr
Ich habe kein Interesse. Ja.
Also ich habe ihn gesehen, diesen Wohnwagen. Ich war auch drin. Das ist ein tolles Ding. Wer jetzt einen Wohnwagen braucht, Andreas hat einen festen, fairen Preis dafür. Jetzt kauf endlich das Ding, damit der mal roh ist. So. Und in diesem Sinne, denke ich mir, haben wir eine schöne, runde Sendung gemacht. Und gestern, als ich von Bad Honnef nach Hause fuhr, da begleitete mich auf der Autobahn wirklich noch so gefühlt 300-400 Meter ein Greifvogel. Der flog so 15 Meter neben meinem Auto eine ganze Zeit lang. Ich musste immer aufpassen, dass ich auf die Straße gucke und nicht auf dieses wunderschöne Tier. Und tatsächlich sind Greifvögel, wenn meine Frau und ich länger unterwegs sind, so wie in den Norden, dann zählen wir immer Greifvögel, weil die tatsächlich viel an Autobahnen unterwegs sind, weil da eben auch viele Tiere nicht weiterkommen zum Beispiel und die dann da ihre Beute finden. Und es gab schon Fahrten, wo wir 14, 15 Greifvögel gesehen haben. Also das kann auch ein neuer Sport sein. Aber bitte immer der Beifahrer, ne? nicht der Fahrer nach Vögeln Ausschau halten dann.
Guter Gedanke zum Schluss. Also
Thomas. Wollte nur einen guten Gedanken zum Schluss, genau. Wenn auf der Autobahn mal auf 60 runtergebremst wird, weil da eine Baustelle kommt, der Einzige, der 60 fährt, das bin ich übrigens. Das war auch noch eine Erfahrung von gestern. Aber egal, das ist wieder, wir wiederholen uns.
Anderes hier. Thema.
In diesem Sinne, Andreas, vielen, vielen Dank und hoffentlich wird dein Wohnwagen bald verkauft. Euch eine schöne Zeit und wir sehen uns ja oder hören uns zumindest ja ganz bald wieder. Vielen Dank für die Treue, vielen Dank für die neuen Abonnenten. Abonniert uns auch gerne auf Instagram, da geht's jetzt bald richtig ab, sagen wir immer wieder, aber bald ist wirklich soweit und da kommt ja auch noch was Neues, Andreas.
Genau, wir haben da ja schon ein bisschen geteased und haben auch schon die ersten Vorschläge bekommen. Also guckt da mal rein bei Instagram, da gibt's ein Reel, da ist alles erklärt.
Genau,
und da,
stay tuned.
Bis bald.
Es wird alles gut. Bis dann. Tschüss.
Ende.